Guten Morgen. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man da unten sitzt und den Gottesdienst bis jetzt verfolgt und so merkt, wie das Stück für Stück ineinander greift, zumindest für mich bisher. Und es ist einfach schön, wenn man die Moderation hört. Du wirst noch wissen, warum ich dir das sage. Lieber Tobias, wenn man dann die Lieder hört, wo man denkt, wow, wir haben uns nicht abgesprochen. Und ich hoffe, wenn ich mit der Predigt soweit fertig bin, dass ihr das ähnlich seht. Ne? Nicht, dass ich ja auf einsamem Felde kämpfe. Aber die Frage heute Morgen, wie geht's dir? Und das ist mal eine Frage, die meine ich wirklich von Herzen. Ne? Du kannst gleich rüberschreiben, super, alles klasse. Wir wissen, das verkürzt das Gespräch angenehm. Aber diese Frage, wie geht's dir? Wie läuft's gerade in deinem Leben? Wie ist's gerade? Kein Land in Sicht, weil man ständig den Wogen und den Stürmen des Lebens ausgesetzt ist. Da draußen braut sich ja auch ein Sturm zusammen. Und wenn man Gegenwind bekommt, zumal kalten Gegenwind, ist das nicht so schön. Wie sieht's aus in der Familie? Wie läuft es da? Wie ist es miteinander? Wie läuft es bei der Arbeit? In der Gesundheit, mit deiner Gesundheit, auch da geht es auf und ab manchmal. Corona muss nicht daran erkranken, um die Auswirkungen zu spüren und merkt relativ schnell, es verändert sich vieles, Schule, das Leben, vielleicht auch mit Versagen. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo Versagen da war, wo du dich als Versager fühlst und dann, was ist mit Angst, Krankheit, Zweifel und Glauben in diesen Zeiten? Wie geht's dir? Vielleicht mit diesen Dingen. Was macht man, wenn man vielleicht zerbrochen ist? Was macht man, wenn es nicht mehr weitergeht? Wenn man das Gefühl hat, man ist am Ende angekommen und weiß mit seiner menschlichen Weisheit, Können und Möglichkeiten nicht mehr weiter. Das Thema heute ist Trost und der Fokus ist mit Trost auf Gebet. Das Gebet ist das, was Jesus uns an die Hand gegeben hat. Das Jesus ist das, was Gebet, wo er selber praktiziert hat, was ihm unglaublich wichtig war. Und die Frage auch ist, wenn ich frage, wie geht's dir, kann man auch eine andere Frage dazu stellen, nämlich zu wem gehst du? Mit wem sprichst du? Redest du mit Gott? Kannst du mit ihm reden? Hast du Menschen? Und wir wissen, dass Gott uns hört. Und dass Gott uns manchmal sogar erhört, nämlich dann, wenn wir in seinem Willen sind, dann, wenn wir sagen, Herr, wir befehlen uns an, dein Wille geschehe. Das ist der schwierigste Satz überhaupt, da mache ich mir auch gar nichts vor. Aber wisst ihr, was die zentrale Frage ist in unserem Glauben, auch im Gebet? Die Frage ist nicht, wie ist die Situation, sondern die Frage ist, wer ist Jesus in meiner Situation? Nochmal, die Frage ist nicht, wie die Situation ist, wie groß die Probleme sind, wie groß die Sorgen sind, sondern wer ist Jesus in meiner Situation, hier und jetzt? Und genau das ist es, was uns doch immer wieder Trost spendet, dass wir uns an ihn wenden dürfen. Er hört, er ist da. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Text anschauen, wo jemand sehr viel Trost erfahren hat, durch Gott, aber auch durch die Gemeinde. Und das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. 2. Korintherbrief, die Verse 1, 3 bis 11. Ich lese heute mal nach einer anderen Übersetzung, nämlich nach der Hoffnung, die fand ich sehr schön. Und da sagt Paulus den Korinthern: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es auch zugute, wenn wir leiden und wenn wir ermutigt werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Das gibt euch die Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir vertrauen fest darauf, dass er uns immer wieder auf Todesgefahr befreit. Denn auch ihr betet ja für uns. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott auch dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Ein Text, wo Paulus sehr, sehr persönlich ist. Und er fängt damit an, gepriesen ist Gott. Es geht hier um Lobpreis. Das ist ein fester Bestandteil eigentlich auch im Gebet, weil wir ja uns da in die Gegenwart Gottes begeben. Und was ist denn jetzt eigentlich Lobpreis? Lobpreis ist die staunende und lobende Betrachtung des Wesens Gottes. Oder ich rufe mir in meiner Situation in Erinnerung, wer er ist. Ich rufe mir in Erinnerung, wie er ist. Und sind wir doch mal ehrlich, dann, wenn es hart auf hart kommt, dann, wenn Bedrohung ist, wenn Krankheit da ist, dann vergessen wir das oft. Dann vergessen wir, wie Gott ist, dass er gnädig ist, voller Liebe. Im Psalm 118, Vers 5, ruft der David, aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Und diese Bedrängnis meint wörtlich diesen engen Raum. Und genau das ist es, was ja bei uns dann oft ist in der Not, dass wir einen ganz engen Raum haben. Man fühlt uns beengt. Man denkt da gar nicht mehr an nächste Woche oder nächstes Jahr, sondern da geht es jetzt nur um diesen einen Moment, ist vielleicht in Panik, hat Angst, tut Dinge und sagt Dinge, die nicht besonders freundlich und nett sind. Und das ist diese Enge. Und dann ruft David, aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Wortwörtlich übrigens, wir haben Bedrängnis, das ist der enge Raum im Hebräischen, aber in der Weite ist es wortwörtlich eine Erweiterung. Warum? Weil wir, wenn wir mit Gott reden, eine unglaubliche Dimension bekommen für seine Größe und Weite. Er ist der Herr über alle Zeiten. Er ist auch der Herr über diese Situation, über diese Sorge, über dieses Problem, was du hast, ist er der Herr. Und er ist nicht nur irgendein Herr, er ist der Herr aller Zeiten. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Er steht jenseits von diesen Dingen. Und er schafft uns eine unglaubliche Weite, dass wir uns mit ihm besprechen dürfen, dass wir beten dürfen. Und genau das ist es. Es ist das, was Paulus ruft, gepriesen sei Gott und Vater, wo er sagt, ich lebe in dieser Beziehung und ich darf das bekennen in meinem Leben und ich darf es auch bekennen in der Not. Und ich weiß, und da will ich auch gar nichts irgendjemand vormachen, ich weiß, wie schwer das ist in der Not. Weil das Erste, wenn wir in der Not geraten ist, dann vergessen wir, wer Jesus ist, dann vergessen wir, wie groß er ist, dann vergessen wir zu beten und mit Gemeinschaft, mit Geschwistern wollen wir gar nicht. Und jetzt kommt genau das, was eigentlich Jesus immer wieder gemacht hat. Er hat immer wieder in die Gemeinschaft eingeladen und gerufen. Vielleicht bist du gerade am Ende, vielleicht sind einer dieser unzähligen Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, einer deiner Probleme. Dann möchte ich dich einladen, in die Gemeinschaft zu kommen, hierher einladen, zu beten. Und ihr wisst, das ist keine Überraschung, wir haben Gebetskreise. Und die sind schön. Mittwochs, 19:30. Wir haben, wenn du sagst, mit Männern bete ich nicht, dann geht es um den Frauen, außer du bist ein Mann. Aber wenn du sagst, du betest nicht gern mit Frauen, dann kommst du zu den Männern, wir sind alle unter uns. Und dann, wenn du sagst, ich brauche alles, dann hast du das an der zweiten Woche auch. Wir haben alles, was möglich ist. Alle Möglichkeiten, die Gott uns vorgibt von den Geschlechtern her. Und dann finde ich das so schön, wo er sagt, dieses... Ihr dürft in jeder Zeit zu mir kommen. Und dann steht es da auch, der Vater der Erbarmungen. Und dann kommt dieses Wort Vater. Wir haben vergessen, was für ein Privileg das ist, dass Gott es eingerichtet hat, dass wir Vater sagen dürfen. Er war früher Gott, der Allmächtige. Und plötzlich ist da was passiert, als Jesus für uns starb. Und wer das im Glauben annimmt, der darf Papa, Abba sagen. So betet Jesus auch im Vater unser. Und das ist wirklich wortwörtlich der Papa. Es ist der Vater, wo wir kommen dürfen. Der Vater, der seinen Kindern geneigt ist. Und genau deswegen, da haben wir schon genug zu tun, dass wir ihn anbeten dürfen. Aber du darfst kommen und hast dieses Privileg. Er ist dieser Vater, der Erbarmungen steht, der dir geneigt ist. Das heißt, das griechische Wort ist, der jemand geneigt ist, kommt dir jemand entgegen, es freut sich jemand, dich zu sehen. Und ich finde es so schön, dass dieser Vater gepriesen werden kann in einer lebendigen Beziehung. Und ich finde es so schön, dass dieser Vater Wahrheit ist in deinem Leben. Du hast einen lebenden Vater, unabhängig wie dein Vater im richtigen Leben ist. Jeder Vater, auch ich bin Vater, ich weiß, ich habe meine Defizite. Aber da gibt es einen, der ist vollkommen, der dich liebt. Und er ist dir geneigt. Er ist der, der alle Tränen abwischen wird. Er ist der, der dir zuhört. Er ist der, in der du geborgen bist. Und warum bist du geborgen in Gottes Hand? Weil du auf seine Versprechen immer zählen kannst, egal was kommt. Und dann sagt er das, ne? Hier der Trost, der Gott allen Trostes. Jetzt kommt wieder so ein wunderbares Wort, was wir letzte Woche hatten in Römer 12,1. Ihr erinnert euch, wo er sagt, ich ermahne. Das habe ich euch schon letzte Woche gespoilert. Der Trost heißt im Griechischen das gleiche wie ich ermahne, Parakaleo. Ne? Das ist ja auch der Heilige Geist, der Parakletos. Das war eigentlich jemand, der mich vor dem Gesetz vertreten hat, ein Anwalt. Obwohl der Kaletos eigentlich so ein, kennt ihr diese Pole von den Schiffen? Ne, wo die Schiffe dran festmachen, damit sie nicht abtreiben. Genau das war das ursprünglich. Ne? Daran konnte ich mich festmachen. Und niemand, nichts konnte mich wegtreiben von diesem Pol. Das ist das Ursprungswort von Parakletos. Und das heißt, ich tröste, ne? Auch ich ermahne, aber sagt, er ist der Gott allen Trostes. Wie tröstet er? Er tröstet durch sein Wort. Er will ermutigen. Ne? Er sagt, ich bin da, du bist nicht allein. Ich kämpfe auch für dich. Gott kämpft für uns. Wir kriegen vieles gar nicht mit, wo Gott Dinge bereinigt und säubert und regelt, wo wir immer denken, ja, der macht ja nichts. Was wissen wir denn, was Gott alles immer tut? Ich weiß es oft im Nachhinein, was Gott getan hat und wie er gehandelt hat. Und dieser Trost ist da. Er sagt uns zu, ich liebe dich, auch wenn du gerade Mist gebaut hast, auch wenn es gerade falsch läuft, auch wenn du gerade gefallen bist durch Sünde und du weißt ganz genau, was du falsch gemacht hast, ich liebe dich trotzdem. Warum? Weil ich allmächtig bin und weil ich all über diesen Dingen stehe, weil ich den Gott allen Trostes bin. Und darum ist dieses Gebet so wichtig, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, auch gerade in der Gemeinschaft, ihn anzubeten, ihm die Sache anzubefehlen. Auch das ganze Leid. Und er sagt, es ist der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und ich möchte hier einladen, suche täglich die Freundschaft Gottes. Durch sein Wort, durchs Gebet. Mach das. Ich weiß, es bedarf manchmal viel Disziplin. Ach, wisst ihr was, bei mir doch auch. Ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und schreie, hurra, endlich beten. Sondern erstmal Kaffee und dann mal schauen. Ne? Manchmal bin ich auch so fix, dann gucke ich erstmal meine E-Mails an, ne? Und dann prickt mich eine E-Mail aus dem Konzept und dann wird wieder alles verschoben und ich kann jetzt nicht beten. Ach ja, es gibt immer gute Gründe. Es ist der tägliche Kampf, aber seine Freundschaft täglich zu sorgen, und jetzt kommt der Tobias von vorher, ne? Seid um nichts besorgt, sondern im Allen soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundgetan werden in Philipper 4. Mit was fängt dein Tag an? Lobpreis Gottes? Oder die täglichen Sorgen? Das ist eigentlich eine gespannte Frage. Das Bedrückende. Oder diese unglaubliche Weite Gottes, wo er sagt, komm zu mir. Ich schaffe dir eine Dimension, die kannst du nicht mal ansatzweise verstehen. Paulus hat hier Bedrängnis auch erlebt. Und wir wissen, dass es in Asien war. Es könnte sein, dass es in Apostelgeschichte 19 war, in Ephesus, ne, wo die alle schmettern. Groß ist die Diana, wo sie ihn da vorzerren wollen und töten wollen. Und wenn man so ein ganzes Stadion gegen dich anschreit und dich niederschreit, dann weißt du, was los ist. Das hat Paulus erfahren. Vielleicht war es das, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass er verzweifelt ist. Manche gehen davon aus, dass er einen Mordanschlag erlebt hat. Es gab ja in Apostelgeschichte auch so Spezialisten, die gesagt haben, wir wollen nicht essen, bis er tot ist. Die sind wahrscheinlich verhungert. Aber egal, es gab dann schon Sachen. Und wenn du mal so einen Mordanschlag oder Mordgedanken mitbekommen hast von anderen über dich, dann wird es dir schon nochmal anders. Ja, aber das ist es. Und dann sagt er, wir werden getröstet durch Gottes Dasein, durch sein Wort. Und ich möchte es mal erweitern in unserem heutigen Sinne auch durch die Gemeinde. Und ich hoffe unendlich, dass die Gemeinde auch hier ein Trost für dich ist und nicht eine Belastung. Dass es ein Platz ist, wo du sein darfst. Und sind wir ehrlich, auch mit unseren Zerbrüchen, auch mit Dingen, die schief gehen, auch mit Dingen, die nicht so toll sind in der Welt. Und genau das ist es, was Gemeinde eigentlich ist. Alle dürfen zusammenkommen, alle so wie sie sind, mit ihren Zerbrüchen, ihren Zerwürfnissen, mit ihren alltäglichen Sorgen. Und wir dürfen alle miteinander dafür beten. Maße mir nicht an, Ratschläge zu geben. Bin kein Psychologe, bin auch kein Mediziner. Aber was wir auf alle Fälle wissen dürfen, ne, wo er sagt, in aller Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wer Leid erfährt, wird getröstet. So schreibt es dann auch später in Vers 7. Und wisst ihr was? Das ist eine Stärke der Gemeinde, dass wir zusammenkommen und dass wir diesen transparenten Glauben leben dürfen. Weil wisst ihr was? Wir haben alle schon Zeiten erlebt, die nicht schön waren. Wir haben alle schon Zeiten erlebt, die schwer waren. Und ich habe mich daran erinnert, als ich die Predigt gehalten hatte, ich hatte eine sehr schwierige Zeit, wo ich beinahe meinen Glauben verloren habe. Das war kurz bevor ich zu euch kam. Dann kam ich zu euch und habe unglaublich viel Liebe und Barmherzigkeit erfahren. Und es hat mich Stück für Stück aufgerichtet. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich das unter die Füße hatte. Und dank dieser Gemeinde hat es funktioniert. Ihr wart da, ihr habt keinen Druck aufgebaut, ihr habt mich einfach lieb gehabt und machen lassen. Natürlich schon im Sinne Gottes, gar nicht falsch verstehen. Aber das war schön. Und es hat mich aufgerichtet. Ich habe Trost gebraucht und Trost bekommen. Und genau darum geht es doch, dass wir in einer Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig tröstet. Durch was denn? Nämlich, weil wir selbst Trost erfahren haben. Und dazu soll diese Gemeinde dienen. Dass du Trost brauchst, weiß ich. Jetzt lass mich mal die Frage stellen, kannst du trösten? Einfach durch die Erfahrung, die du gemacht hast und erfahren hast, dass Gott barmherzig ist und dass auch eine Gemeinde barmherzig ist. Weich ist, nicht hart wird. Wir müssen manchmal so viel kämpfen in unserem persönlichen Leben, nicht hart zu werden. Dann, wenn wir verletzt wurden, dann, wenn Menschen nicht so reagieren, wie wir es gerne hätten, dann wird man schnell hart und unnachgiebig. So ist Gott sei Dank unser Gott nie. Er ist barmherzig, wie der Vater ist. Und er sagt, so wie er jetzt gelitten hat, hat er diese Erfahrung gemacht, dass er trösten kann. Er kann trösten in dieser Situation. Und er sagt, es wird zu eurem Trost und Heil. Ich kann das weitergeben, weil er eins bekennen kann, auch am tiefsten Punkt, im schattigsten Tal, war Gott da. Ist Gott da. Und Paulus wird so ehrlich, ne? Er sagt, wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit unserem Leben abgeschlossen. Also der Mann war wirklich am Ende, er hatte mit dem Leben abgeschlossen. Das ist keine Floskel, das war ein schlechter Tag, das wird wieder. Sondern er war am tiefsten Punkt in Vers 8 und in Vers 9. Und er sagt, es war, ging nicht mehr. Auch ein Paulus konnte das erfahren. Es hört oft, Paulus ist so eine Sonderstellung, ist eine Sonderausnahme, besonders gesegnet von Gott, besondere Aufgabe. Ne? Und auch wenn er das auch sagt, ich kann alles durch den Herrn und so. Ach, aber wisst ihr was, Paulus hatte das auch. Und du bist kein schlechter Christ, wenn du am Ende bist. Du bist kein schlechter Christ, wenn du Zweifel hast und wenn du Sorgen hast. Du bist kein schlechter Christ, wenn du vielleicht gerade das ganze Gute, was Gott uns gibt, und wir haben so viel zum Danken, allein, dass wir hier also sitzen und stehen. Danke Gott. Das ist möglich. Mit hübschen Masken. Wir sollten vielleicht so Smileys draufmalen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob dann das irgendwie beeinträchtigt ist. Aber es ist auch schön. Ich weiß ja, wer ihr seid. Der größte Teil zumindest. Aber es ist so schön, was Gott tut. Aber manchmal sieht man das alles nicht mehr. Manchmal sind wir so verzweifelt, dass wir am Leben verzweifeln, dass wir gar nichts mehr Gutes sehen können. Und dann ist Gott groß. Ne? Und es ging, und ich finde es so schön, wie Paulus es beschreibt, ne? Es ging über seine Kraft. Es ging über das hinaus, was er tragen konnte. Ja, und Paulus war am Limit und drüber hinaus. Und Paulus war am Ende. Und er sagt es offen und ehrlich. Und bitte erinnert euch, er schreibt das den Korinthern. Wir wissen, dass es am 1. Korintherbrief, ne, es gibt ja noch einen, den haben wir nicht, das wollte ich nicht, dass Gott den hat, also haben wir den auch nicht, fertig. Aber wir wissen, dass es ein schwieriges Verhältnis war zwischen Korinthern und Paulus. Weil Paulus einmal gesagt hat, ich komme, und dann konnte er nicht kommen. Er sagte, ja, wenn er sagt, er kommt nicht, dann heißt wahrscheinlich, der Rest ist auch gelogen. Und ganz schwieriges Verhältnis. Aber er hatte dieses Todesurteil, aber er ist da offen und ehrlich und schreibt es auch in schwierigen Verhältnissen hinein. Das hatte sich gebessert, das wissen wir dann auch. Und ist offen und ehrlich in der Gemeinschaft. Darf ich mal fragen, was in den letzten Wochen, Monaten oder was vielleicht gerade dich beschäftigt, so ein Todesurteil war? Jetzt nicht wörtlich zu nehmen, aber vielleicht war es eine Krankheit, die dich völlig aus dem Konzept bringt oder brachte. Vielleicht war es eine Kündigung, ne? Absehbar, dass es gar nicht mehr so weitergeht. Die Situation bei der Arbeit. Vielleicht waren es Sorgen, vielleicht sind es Schulden, die dich täglich einholen. Oder vielleicht auch manchmal der unglaubliche Kampf. Ich bete und bete und habe nicht das Gefühl, dass sich was verändert. Auch das kann manchmal unglaubliche Schwierigkeiten auslösen. Aber Paulus sagt es auch, ich habe nicht auf mich vertraut, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott. Das Interessante ist, in mancher Krise, in manches schattiges Tal und in manche Problematik, die wir geführt werden, lernen wir, dass wir eigentlich gar nichts können. Wir denken immer, wir können was, wir wissen was. Ich habe ein Wissen, ich kann was, ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich bin ja jemand. Und dann kommt so eine Situation, die uns aus dem Konzept bringt, und dann stellt Gott eigentlich immer nur eine Frage: Auf wen verlässt du dich? Man kann sich auf andere verlassen, man kann sich auf sich selbst verlassen, weil man eben denkt, man kann was und man ist man was. Und dann fragt manchmal Gott, auf wen verlässt du dich eigentlich wirklich? Dann, wenn du nicht mehr kannst und wenn du die Sache nicht mehr in der Hand hast. Und wisst ihr was, da kommen wir zum Kernpunkt des Glaubens. Da kommen wir zu der Frage der Fragen. Was glaube ich eigentlich? Und das zeigt sich immer erst in diesen Situationen, dann, wenn uns die Dinge entgleiten. Paulus ruft es, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. Paulus hatte viele gute Gründe, auf sich selbst zu vertrauen. Wir lesen es im Philipperbrief. Benjaminiter kommt aus dem Stamm Benjamin, Pharisäer und so weiter. Also das war ja eine Karriere, holla die Waldfee, das war ja super. Das war das Beste, was man damals als Hebräer erreichen konnte. Gestandener Mann. Aber er hatte eins gelernt, es gibt nur einen. Und auch dafür ist dieses Gebet da. Wir lesen es ja auch noch, ne? Wobei er auch durch das Gebet für uns mitwirkt, auch das Gebet für uns betet, dass wir da füreinander eintreten. Paulus konnte diese Situation durchleben, weil er umbeten wurde. Und ich muss diese Frage stellen, warum beten wir dann nicht zusammen? Warum versuchst du es alleine mit dir auszumachen? Warum lässt du dich vom Alltag manchmal so überwinden? Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, geht mir ja auch so. Aber warum stehen wir nicht zusammen im Gebet? Warum ist dieser Mittwoch nicht gesetzt? Und gar nicht als Druck, versteh mich nicht falsch. Ich will gar nicht hier aufbauen, oh, du musst und dies und das. Sondern es geht darum, dass ich dich einladen würde, in diese Gemeinschaft zu gehen, dass wir uns gegenseitig trösten und aufrichten können. Dass wir miteinander beten können, dass wir wirklich diese lebendige Gemeinschaft wird. Und es zeigt sich am Gebet, wo wir sind und stehen. Und wisst ihr was, ich sage es euch offen und ehrlich, letzten Mittwoch war ich krank, aber ich vermisse euch. Ich vermisse jeden Einzelnen, der nicht im Gebetskreis ist. Und nicht, weil ich sage, oh, der ist wieder nicht da oder die ist nicht da. Ach, das ist auch nicht das, was Gott sieht. Sondern weil es mir einfach wehtut, wenn wir nicht gemeinsam beten können, dass wir nicht diese Gemeinschaft haben. Diese eine Stunde in der Woche. Und nochmal, das ist keine Anklage. Ich muss selber kämpfen. Es ist eine Ermutigung, ein Einladen. Dass wir diese Gemeinschaft werden, dass wir diesen Motor durchs Gebet auch wieder zum Laufen bringen. Und darum geht's. Wir tun viel und ihr tut auch viel für den Herrn. Ich weiß, was viele hier leisten und tun. Warum an dieser einen Sache mit dem Gebet? Warum unterstützen wir uns da gegenseitig nicht? Paulus hat es gebraucht, weil er am Leben verzweifelt ist, weil er das Todesurteil hatte. Aber er wusste, die Korinther beten für ihn. Sie treten für ihn ein. Und Paulus wusste auch, dass Gott seine Rettung ist, dass er uns auch ferner retten werde. Wir wissen alle aus der Geschichte heraus, dass Paulus am Ende hingerichtet wurde. Und wenn Paulus davon spricht, redet er nicht von seinem Leben hier auf Erden, sondern er spricht von der Ewigkeit, dass er in der Ewigkeit gerettet wird. Weil er weiß, es geht gut aus. Das ist wieder diese Weite, die Gott schafft. Das Leben hat manchmal große, schwierige Situationen, die uns unglaublich herausfordern. Das Leben bringt uns in Situationen, wo wir verzweifeln können. Und dann ist es diese Weite und Größe Gottes, wo er sagt, da ist mehr. Mehr, als du sehen kannst, mehr, als du verstehen kannst und auch mehr, als du vielleicht jetzt gerade erfassen kannst. Und dieses Mehr ist ein Wort: Jesus. Jesus ist dieses Mehr im Leben. Und da geht es um eine unglaubliche Weite. Und er sagt, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Er sagt, ihr wirkt mit daran, dass ich daran erinnert werde. Ihr wirkt mit daran, dass wir gemeinsam verstehen, wie groß dieser Gott ist. Und wenn Paulus sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagen getan werden für alle Menschen in 1. Timotheus, hatten wir auch schon in der Predigt, dann ist das eine ganz tolle Sache. Auch hier übrigens, ich ermahne, ne, Parakaleo, Trost. Ne? Ich sage, ich lade euch ein, ich ermutige, Menschen ermutigen zum liebevollen Handeln. Was ist denn liebevoller, als dass wir gemeinsam zusammentreten und beten? Und genau das ist es, was er sagt. Was machen wir? Flehen, Gebete, Fürbitte. Das Flehen für mich, Gebete allgemein, Fürbitte. Das ist für andere einzutreten. Ich fand es toll übrigens, Doris, ich muss dich loben. So meine ich das. Doris hat mich informiert, ich konnte eine E-Mail rausschicken, einmal habe ich es fast verpennt, aber ich konnte eine E-Mail rausschicken und die Gemeinde war informiert. Leute, das ist doch genau das, wir konnten teilhaben an diesen Prozessen. Ich finde es manchmal so schade, dass ich im Nachhinein erfahre, ja, da war was, ein Problem, aber Gott hat geholfen, ich bin da raus, war am Tiefpunkt, konnte deswegen auch nicht kommen. Ja, warum beten wir denn dann? Dass wir Gott im Nachhinein loben und preisen, top. Aber füreinander einzutreten, ne? Füreinander beten, betet ohne Unterlass. Das Gebet zum täglich Brot zu machen. Und ich möchte euch ermutigen, so wie Paulus das dann auch in dem nächsten Vers, nämlich in Vers 12 schreibt, denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt. Da möchte ich kurz auf die zwei Worte, in Einfältigkeit schreibt er hier. Wenn man heute so einkehrt, der Marcel ist einfältig, heißt es eigentlich, der ist nicht... Das ist einfach gestrickt, gell? Nichts Kompliziertes, 1+1, dann lassen wir aber mehr, machen wir nicht, das stresst ihn und macht. Das ist aber nicht das, was hier gemeint ist mit einfältig, sondern das war eigentlich das Aplotes, griechisch, war ein Gewand aus einem Stoff. Das war einfach nur ganz einfach offen und ehrlich, klar und deutlich, um was es geht, aufrichtig, ein Stoff, ein Material, das ist gemeint mit einfältig. Das heißt, nichts mit einer Naivität zu tun und Verstand ausschalten. Und wisst ihr was? Genau in dieser Aufrichtigkeit, in diesem einem Stoff, in einem Material in den Gebetskreis zu gehen, gemeinsam zu beten, füreinander einzustehen, in aller Aufrichtigkeit, wie es gerade ist, dann ist es Lauterkeit, was er hier schreibt. Einfalt und Lauterkeit, das heißt nichts anderes als aufrichtig sein. Das griechische Wort setzt sich zusammen, nämlich in der Sonne prüfen. Man konnte Dinge in die Sonne halten, ne? Konnte es prüfen. Und dann hat man es deutlich klar gesehen, im klaren Licht. Ich finde es so schön, es lehnt an Epheser 5 an, die Dinge müssen ans Licht. Und auch dafür ist unser Gebet da. Paulus hat es gebraucht, aber Paulus hat diese Situation überstanden. Er hat diese Situation überstanden, weil Gott der allen Trostes ist. Und, jetzt sage ich das mal offen und ehrlich, vielleicht hast du manche Dinge erlebt, die du nicht unter die Füße bekommst, noch weniger erklären kannst. Vielleicht hast du manche Situation gerade durchlebt. Und vielleicht bist du auch gerade mittendrin. Aber vielleicht ist es genau diese Stärke, mit Gott manche Dinge zu durchlebt zu haben und dann zu trösten. Ich habe erlebt, wie groß Gott ist. Manchmal braucht das. Manchmal brauchen wir da auch Zeit. Aber ich habe erlebt, dass Gott trotzdem da ist, dass er barmherzig ist, dass er Gnade, voller Gnade ist. Und ich habe hoffentlich erlebt, dass ich nicht allein bin, sondern dass ich Geschwister habe, die für mich eintreten und beten. In Aufrichtigkeit und in Ehrlichkeit, in Wahrheit. Ich denke, dass das Gebet, was Paulus ja auch erfahren hat, wo er diese schlimme Zeit erlebt hat, wo er über seine Kraft hinausging, dass er erlebt hat, wie Gott wirklich ist. Und genau das ist der größte Trost. Ich habe es schon gesagt, wir vergessen es oft in diesen Zeiten. Aber in Römer 12,12 steht, in Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Das ist das, was Paulus sagt. Dass wir uns da gegenseitig unterstützen und dass wir uns in Erinnerung rufen, wer dieser Gott wirklich ist. Und dafür ist der Gebetskreis da. Wir erinnern uns, Lobpreis, wer Gott wirklich ist, und wir treten im Gebet zusammen und beten füreinander und miteinander. Und das ist unser Blutkreislauf, das ist das Leben dieser Gemeinde, das ist der Zustand, den wir brauchen. Und gar nicht brauchen, damit irgendwas Gott so machen kann oder zu seinem Ziel kommt, das macht er. Sondern weil wir das brauchen, weil wir diesen Trost brauchen, den Trost der Gemeinschaft, der Trost, wie groß Gott ist. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich ihm auch da anzubefehlen und sagen, Gott, Vater der aller Barmherzigkeit, danke, dass ich Vater sagen darf, danke, dass ich zu dir kommen darf, danke, dass ich diese Gemeinschaft auch dieser Gemeinde habe. Und wenn da was ist, dann müssen wir drüber reden. Dann müssen wir das klären, uns vergeben und fröhlich weitergehen. Dafür ist auch Gemeinschaft da. Ist ja nicht so, dass Gott gesagt hat, ich weiß nicht, wie Gemeinschaft zusammen funktionieren soll. Sagt er alles. Wir haben heute Abend noch eine Gemeindebibelschule. Matthäus 18, da reden viele über Gemeindezucht. Ich nenne das Wiederherstellung der Liebesgemeinschaft. Gemeindezucht ist das nicht, sondern dass Jesus darum arbeitet, dass wir wieder eine Gemeinschaft sind. Und da geht es ums Vergeben. Und nicht, um irgendjemand rauszuwerfen. Zumal am Ende Matthäus 18, Entschuldigung, dass ich darauf komme, er sei für dich wie ein Zöllner. Was heißt denn das? Das ist wieder voll das Missionsopfer, wenn einer gar nicht mehr will. Das heißt, auf ihm mit Gebrüll und schön Jesus hinterhergehen und sagen, der Gott liebt dich, auch wenn es gerade schwierig ist. Und lasst uns da wirklich versöhnt miteinander umgehen, in der Vergebung, in der Liebe. Und lasst uns in der Gemeinschaft sein, dass wir uns gegenseitig aufrichten. Dafür ist diese Gemeinschaft hier gestiftet. Wir gehen gemeinsam auf die Ewigkeit zu. Das ist diese Weite. Und das ist das, was Paulus auch erfahren hat. Und noch was, wir verbringen die Ewigkeit miteinander. Da finde ich schön, wenn wir auch jetzt schon gemeinsam beten können, wenn wir ihn anbeten können, wenn wir Gemeinschaft haben vor ihm und mit ihm. Der Gott allen Trostes, der Gott aller Barmherzigkeit, aller Liebe. Und das ist der Mittelpunkt unseres Lebens, es ist Jesus Christus. Und ich möchte euch einladen, jetzt auch an diesem speziellen Abendmahl, ganz bewusst, was wir jetzt auch feiern wollen, ganz bewusst vor ihn zu treten. Teil des Gebets ist auch Sündenvergebung. Und ich möchte jetzt, wenn ich die Einleitungsworte gehalten habe und so weiter, dann möchte ich, dass ihr euch wirklich vielleicht mal so ein paar Minuten Zeit gebt, diese Stille aushaltet und ausnutzt, um wirklich vor ihn zu treten. Wo muss ich ihn um Vergebung bitten? Wo ist vielleicht was schiefgelaufen? Vielleicht im Vertrauen, vielleicht auch ganz persönlich und sachlich, vielleicht auch im Abwenden von den Dingen, die ihr mir zusagt. Und es ist deine Sache mit Jesus, das überprüft keiner und das wird auch keiner wissen, das ist deine Angelegenheit mit Jesus. Aber Teil des Gebets ist Fürbitte und auch oft auch Sündenvergebung. Und gerade das Abendmahl ist ja das Wunderbare, wo wir danken dürfen, dass Jesus uns diesen Zustand gegeben hat. Nochmal, dass es diese Gemeinde gibt, ist Jesus Wille. Sonst wird es sie nicht geben. Und wenn ich jetzt so denke, haben wir es nicht vor kurzem gehabt, 10 Jahre gibt es uns jetzt. Seit 5 Jahren bin ich dabei, tada, und euch gibt es immer noch, das ist Gnade. Aber das ist doch der Punkt, wo Jesus sagt, dass seit 10 Jahren gibt es, und da gab es oft Gelegenheiten, dass es diese Gemeinde hätte nicht mehr geben könnte, aber Gott hat andere Pläne gehabt. Und lasst uns dafür danken, ihn anbeten. Und natürlich geht es beim Abendmahl natürlich um eine elementare Sache. Er ist für dich gestorben, damit du ewiges Leben hast, damit du heute auch schon eine lebendige Beziehung im Gebet, in der Gemeinde leben darfst. Und das ist unser unglaublicher Trost. Trost durch Gebet ist das Thema. Und wir können uns einander trösten mit diesem Gebet. Und Jesus macht es in Matthäus 26, dass er diese Gemeinschaft einsetzt. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und trinkt alles daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus setzt es ein und wir haben es. Nehmt, dies ist mein Leib, das Brot. Das Brot, das Leib, der für uns zerbrochen wurde, der für uns gelitten hat. Und das Blut, mit dem alles bezahlt ist. Das ist alttestamentliches Denken. Dieses Blut, wo wir Gerechtigkeit wieder schaffen. So hat Gott es gestiftet und Jesus hat es bezahlt. Das vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Und die Verheißung, er wird mit uns das Abendmahl wieder haben in der Gemeinschaft. Es ist ein unglaublicher Trost, dass Gott diese Weite schafft in seiner tiefen Liebe, in seiner Perspektive, in die Ewigkeit auch schon. Und nochmal, wir kriegen einen Einblick in diese Ewigkeit. Und das steht, weil Gott sein Wort hält, egal was kommt, egal was gerade ist, egal was war und was noch kommen wird. Das hier sind die Fakten des Glaubens, die Jesus geschaffen hat. Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen, des Gebets. Ich würde dann mit Gebet abschließen. Lasst uns vor ihn treten, mit allem, was uns passiert.